Am letzten Donnerstag, habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, das war dieser Tag mit dem heftigen Sturm. Am letzten Donnerstag saß ich vormittags an dieser Predigt, die ich jetzt gleich halten werde, klingelt mein Telefon, ist meine Nachbarin dran und sagt, hey Horst, dein Pavillon macht sich vom Acker. Bin ich in den Garten gegangen, also ich habe so ein Gartenpavillon so aus Stoff, hier so ein, kennt ihr wahrscheinlich alle, die man so zusammenklappen und aufbauen kann. Der hält in etwa 2 Jahre bei mir, hätte ja wahrscheinlich sowieso sein Verfallsdatum erreicht. Also er war dann kurz kopfüber mit den Beinen nach oben im Gebüsch und ich habe dann zu retten versucht, was zu retten ist, war nicht mehr viel zu retten, ist also ein neuer fällig. Warum ich euch das erzähle, kommt gleich. Also kommt in der Predigt, könnt ihr jetzt immer überlegen, wann kommt die Sache mit dem Gartenpavillon. Ist auch eine Form, die Leute am Zuhören zu halten. Also ich habe einen Garten, das habe ich damit schon gesagt, ne? Und wenn der nicht so viel Arbeit macht, dann mache ich das auch gerne im Garten. Ob man eine Sache gerne macht oder nicht, hat ja auch was damit zu tun, wie viel Arbeit sowas frisst, ne? Dinge so nebenbei, wenn man nicht so viel Stress damit hat, macht man das ja gerne schon mal. Also eigentlich mache ich das auch ganz gerne, wenn das nicht zu viel ist. Und ich habe im letzten Sommer, also dem Sommer, der jetzt zurückliegt, das erste Mal seit vielen Jahren, weil früher war das so Sache meiner Frau, angefangen wieder Blumen zu kaufen und meinen Balkon irgendwie ein bisschen schön zu machen, dass man da sitzen kann und das auch nach was aussieht. Und habe eine alte Tradition angeknüpft, weil ich das vor vielen Jahren halt schon mal gemacht habe. Später nach meiner Heirat, Hochzeit, hat meine Frau das dann übernommen und ich habe mich da ganze Jahre nicht mehr drum gekümmert. Und ich kann mich erinnern, dass ich in dieser ersten Zeit meiner Versuche, als ich noch Junggeselle war, schon mal so einen Topf bei mir in der Wohnung hatte mit einem Keimling. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich weiß auch nicht mehr, ob mir den mal jemand geschenkt hat. Das ist schon ziemlich lange her. Ich weiß nur noch eins. Das Ding fand ich ganz toll. Das ist gut gewachsen, habe ich gerne angeguckt, sah schön aus. Und ich habe dem Ding ein bisschen zum Wachstum verhelfen wollen und habe gedacht, ich muss dem bessere Lebensbedingungen schaffen und habe den umgetopft. Und das war ein Fehler, weil das hat er mir übel genommen und ein paar Tage später war das Ding futsch. Und da habe ich gelernt, das ist das, was wahrscheinlich alle schon mal erlebt haben, die sowas machen, dass man bestimmte Dinge nicht nachhelfen kann, dass man bestimmte Sachen auch nicht beschleunigen kann. Also das Wachstum kann man nicht schneller machen. Man kann Rahmenbedingungen schaffen, okay, aber manches geht einfach nicht schneller, auch wenn man das gerne möchte. Almut hat das gerade schon gesagt, es geht heute um diese biblischen Bilder. Ihr habt die sicherlich alle schon erkannt, weil Jesus ganz oft die Gleichnisse gebraucht, Bilder gebraucht der Menschen, die oder aus der Umwelt der Menschen, die sofort was damit anfangen konnten. Und ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4, das ist das gleiche Kapitel, aus dem gerade auch die Lesung kam, die Verse 26 bis 29, ein ganz kurzer Text, den man auch so nur bei Markus findet. Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen in die Erde wirft und schläft und aufsteht Tag und Nacht, und der Same sprost und wird groß, und er weiß selbst nicht, wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, legt er alsbald die Sichel an, denn die Ernte ist da. In diesem Vergleich, in diesem Gleichnis geht es um das Reich Gottes. So fängt das auch an. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen in die Erde wirft. Das Reich Gottes ist ja, mal ganz simpel gesagt, die Herrschaft Gottes auf Erden, die irgendwann am Ende der Zeit anbrechen wird und die jetzt aber schon überall da spürbar, erfahrbar wird, wo Menschen Christen sind, wo Menschen an Gott glauben und ihr Leben mit Gott leben, da ist dieses Reich Gottes schon spürbar, erfahrbar und besonders in einer besonderen Dichte natürlich da, wo Gemeinden sich treffen. Das heißt auch in unserer Gemeinde. Und ich möchte dieses Gleichnis auch heute Morgen sehr bewusst auf unsere Gemeinde verstehen und auch anwenden und auch auslegen. Weil es mir auch wichtig ist in dem Zusammenhang dessen, in dem wir jetzt gerade so sind, einer sage ich gleich noch. Vorweg noch was zu dieser Bildhälfte dieser Geschichte. In Palästina war das anders, wie das heute ist. In Palästina ist es tatsächlich so gewesen damals, dass man gesät hat und dann hat man sich um dieses Feld nicht mehr gekümmert. Das heißt, es gab in Palästina anders als heute keine Pflege der Felder. Man konnte, das weiß man, wer schon mal in Galiläa war, also im Norden von Israel, man konnte damals die Felder, die oft auf Berghängen lagen, nicht bewässern. Man hat auch nicht so etwas gehabt wie Dünger oder wie Unkrautvernichter, die man hätte ausbringen können. Und man hat das, was da gewachsen ist, auch zusammen aufwachsen lassen mit den Dornen und den Disteln, so wie das in diesem anderen Gleichnis, das Almut gerade gelesen hat, auch deutlich geworden ist. Das heißt, man hat dieses Feld nach der Aussaat sich selbst überlassen. Und das war also keine Nachlässigkeit, sondern das war damals gängige Praxis. Man hat den Samen ausgebracht auf das Feld und dann hat man alles untergepflügt. Den Weg, auf dem man das Feld gerade flach getrampelt hat, alles andere, was da gewachsen ist, auch die Dornen, man hat alles untergepflügt und dann hat man es wachsen lassen. Und man hat sich nicht mehr darum gekümmert. Und in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis wird das auch so gesagt. Ausführlich und sehr pointiert. Wenn ein Mensch den Samen in die Erde wirft und schläft und aufsteht Tag und Nacht und der Same sprost und wird groß und er weiß selbst nicht wie. Und von selbst steht hier, bringt die Erde Frucht. Automatisch steht im griechischen Text, verstehen wir heute sofort. Also etwas, was man nicht machen kann und auch nicht machen muss, weil es von selbst passiert. Automatisch bringt die Erde Frucht. So etwa, wie du Almut das gerade gesagt hast, mit diesen Samen, man braucht nichts weiter machen, als diese Samen auf ein nasses Tempotaschentuch zu legen und dann alles, was passiert, passiert von selbst. Und offensichtlich geht es Jesus um diese Dynamik an dieser Stelle. Er sagt, nichts weiter ist zu tun. Der Same wird ausgestreut. Und dann geht der Bauer nach Hause und überlässt alles andere sich selbst oder dem Handeln Gottes. Zweimal wird das so gesagt, von selbst automatisch bringt diese Erde Frucht. Und erst am Ende hat der Bauer was zu tun bei der Ernte. Und, finde ich ganz interessant, Jesus sagt, er weiß selbst nicht, wie das funktioniert. Er hat keine Ahnung. Alles das, was wir in diesem kleinen Video am Anfang gesehen haben und was wir heute wissen über die Biologie der Pflanzen, hat man damals nicht gewusst, wie das funktioniert. Er wusste selbst nicht, wie es geht. Musste er auch nicht wissen, weil es hat ganz ohne ihn geklappt. Worum geht's? Hier sagt also Jesus, dass man dieses Reich Gottes, den Herrschaftsbereich Gottes, nicht selber irgendwie herbeiführen kann. Dass man das auch nicht beschleunigen kann, sondern dass das erst einmal, wir würden heute sagen, Sache der Schöpfung ist, für die Menschen damals galt selbstverständlich, die Sache des Handelns Gottes ist. Man kann das nicht machen. Für die Zeit, in der Jesus gelebt hat, war das ganz wichtig, weil es in dieser Zeit immer wieder Männer gab, die sich als Messias verstanden haben und die gesagt haben, ich bin der, auf den ihr wartet. Und der Messias war damals nicht nur eine spirituelle, eine geistliche Größe, sondern der Messias, der damals erwartet wurde, war auch einer, der politisch aufräumen würde in diesem Land, der die Fremdherrschaft der Römer beenden würde. Das hat man von ihm erwartet. Das heißt, dass er Freiheit schaffen wird, weil das Reich Gottes damals auch eine politische Größe war. Und es gab eine ganze Reihe Männer vor und nach Jesus, die mit diesem Anspruch aufgetreten sind. Und Jesus war also nicht nur der Einzige. Und vielleicht kann man auch das besser verstehen, dass Jesus ganz oft gesagt hat, was du jetzt hier gesehen hast an Heilung und so, das sagst du mal lieber nicht weiter. Und das heißt, Jesus war sehr vorsichtig mit dem Titel, dass er der Messias ist in den Evangelien. Vielleicht hat das was damit zu tun. Auch die Ende oder das Ende des jüdischen Staates 70 nach Christus mit der Zerstörung des Landes und der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels ist zurückzuführen auf einen Aufstand der Zeloten, dieser jüdischen Untergrundkämpfer, von denen wir heute sagen würden, das waren Terroristen. Denen erteilt Jesus also eine Absage und sagt, so geht das nicht. Und das ist wahrscheinlich deswegen noch wichtig, weil Jesus mindestens einen dieser Zeloten in seinem Schülerkreis hatte. In Lukas 6 gibt es eine Aufzählung der Namen der Männer, die also zu diesem Zwölferkreis gehört haben. Und da ist Simon der Zelot dabei, so steht das. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch Judas Iskariot einer war, der mit dieser Gruppe zumindest sympathisiert hat. Weiß man nicht genau, ist aber durchaus wahrscheinlich. All diesen Leuten sagt also Jesus, und das war damals also ganz wichtig, das Reich Gottes kommt nicht, weil ihr das herbeibringt. Das Reich Gottes wird nicht kommen, weil ihr das schafft, sondern das Reich Gottes wird kommen, wenn und weil Gott das will. Warum ist mir das wichtig? Ich habe in den letzten Wochen ziemlich lange an dieser Frage geknobelt, was denn so Predigtthema sein könnte in diesen Wochen. Und dadurch, dass Carmen ja jetzt ja länger krank ist, ist diese Frage sozusagen mir auf den Schreibtisch gefallen. Und wir sind ja als Gemeinde seit der Gemeindefreizeit an dieser Frage dran, wie könnte es denn in unserer Gemeinde weitergehen? Nachher wird sich die Gemeindevertretung zur jährlichen Klausur treffen und in ein paar Wochen im November haben wir hier ein Samstagnachmittag Gemeindeforum und wir werden diese Frage miteinander bereden. Wie könnte es in unserer Gemeinde weitergehen? Was ist der Weg? Und mir ist es in diesem Zusammenhang wichtig, dass diese Frage, so wichtig es unsere Verantwortung ist, sie zu diskutieren und zu beten und zu überlegen und miteinander auch Protokolle zu schreiben und alles, was wichtig ist, dass wir diese Frage als eine geistliche Frage verstehen, die letzten Endes Gott beantworten muss. Und dass es seine Sache ist, diese Gemeinde weiterzubringen und dass es seine Sache ist, Wachstum und ja, Wachstum im umfassenden Sinne zu schaffen und nicht unser Ding. Und es ist mir wichtig, dass wir diese Verantwortung sehen. Und in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte geht es also um diese beiden Sachen. Ich pointiere das nochmal, dass Jesus sagt, dieses Reich Gottes wächst A, ohne Zutun, automatisch, B, ohne dass die Menschen das verstehen müssen. Er weiß selbst nicht wie. Gott handelt. Nur ist schon klar, dass man daraus natürlich auch falsche Schlüsse ziehen kann. Ne? So in dem Sinne, dass man sagt, dann ist ja alles geregelt und der Herr wird das schon irgendwie machen und wir müssen uns keine Gedanken darüber machen. Genauso kann man den Text ja verstehen. Ne? Genauso ist der zugespitzt gemeint. Aber nur ist Bibelauslegung ja ein bisschen komplexer. Und ich habe ja manches aus meinem Theologiestudium vergessen, manches, was ich wahrscheinlich auch hätte im Gedächtnis behalten sollen, wie das manchmal so ist im Leben. Aber eine Sache habe ich mir gemerkt, die im Zusammenhang mit Bibelauslegung wichtig ist, dass man die Aussage eines Bibeltextes, wenn man sie denn erarbeitet hat, immer dann zusammen oder in den Gesamtzusammenhang der Schrift stellen muss. Das heißt, umgekehrt gesagt, dass man immer mal fragen muss, was sagt denn der Rest des Neuen Testamentes zu diesem Thema? Und das ist eine etwas anspruchsvolle Aufgabe, weil man sich dann halt auch ein bisschen umgucken muss, was sonst im Neuen Testament dazu gesagt wird. Und natürlich ist es klar, dass das nur eine Seite der Wahrheit ist. Jesus hat auch andere Gleichnisse erzählt, dieses Gleichnis zum Beispiel von diesen anvertrauten Talenten, also wo es, ein Talent ist ja ein Kapitalbetrag, ein relativ großer Betrag, den ein Verwalter oder ein Besitzer seinen Verwaltern übergibt mit der Aufgabe, macht was draus. Mit der Aufgabe, etwas zu tun, was ihnen anvertraut ist. Da wird erwartet, dass was gemacht wird. Oder in diesem Gleichnis vom Endgericht, wo Schafe und Böcke geteilt werden und die Frage ist, wie Gott auf die Menschen schaut, da wird nach den Taten gefragt. Da wird gefragt, habt ihr die Kranken besucht? Habt ihr die Leute im Knast besucht? Habt ihr denen zu essen gegeben, die Hunger haben? Da wird alles das gefragt, wo es ums Handeln geht. Das heißt, auch das andere ist sehr deutlich im Neuen Testament vertreten. Nur glaube ich, diese Seite kennen wir alle ganz gut, dass wir wissen, dass es unser Job ist und dass wir was zu machen haben. Und das andere, etwas loszulassen und es Gott zu überlassen, ist nicht unbedingt das, was so in unseren Genen steckt. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Spruch aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 4, Vers 6, ist die andere Seite des Kommens der Herrschaft Gottes. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Vor vielen Jahren bin ich auf einen Sinnspruch gestoßen, der heißt so sinngemäß, wir wollen in der Gemeindearbeit nicht rudern, sondern segeln. Ja, rudern heißt ja, sich anstrengen, schwitzen, pusten, außer Atem kommen. Segeln heißt, das Segel setzen und den Wind nutzen, um vorwärts zu kommen. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Die beiden Begriffe im hebräischen Alten Testament und im griechischen Neuen Testament für Geist heißen auch Atem, das heißt Leben. Der Geist ist das, was einen Lebenden von einem toten Tier oder Menschen oder Organismus unterscheidet. Und Kraft, Dynamik, Wind, Sturm. Deswegen habe ich diese Geschichte von meinem Gartenpavillon erzählt. Und das ist ja eigentlich das Geringste, was da am Donnerstag passiert ist. Wenn ihr die Nachrichten gesehen habt, da sind ja noch ganz andere Sachen passiert. Züge, wie das immer so ist, Züge können nicht mehr fahren und Bäume kippen um und Sachen und Menschen kommen zu Schaden. Und da kriegen wir so einen Blick dafür, welche Dynamik hinter dem Wind steckt. Das ist genau der Begriff für Pneuma, griechisch Geist, Ruach. Hebräisch, Geist, Wind, Sturm, die Dynamik, die da drin ist. Nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch euch selbst, sondern durch Gottes Geist wird Gott sein Reich bauen. Das ist schon im Alten Testament prophetisch so angelegt für unsere Zeit. Dabei den richtigen Weg zu finden, zwischen dem einen, unserem Engagement, das natürlich gefragt ist, und dem immer wieder loslassen und hören und darauf achten, dass Gott was macht, ist natürlich ein Seiltanz. Und man kann auf beiden Seiten vom Seil runterfallen, wie das so ist. Weil die Extreme immer viel leichter zu leben sind als die Balance oder der Ausgleich oder die gesunde Mitte oder wie man das nennen darf. Extreme sind immer leichter. Das Extrem wäre, wir müssen alles machen oder wir können gar nichts machen. Das ist immer ziemlich leicht. Aber den Weg in der Mitte zu finden zwischen eigenem Nachdenken, Beten, Reden, Hören, manchmal auch sich Zeit lassen und sagen, wir machen für heute das Buch zu und treffen uns in 3 Wochen wieder und lassen das alles mal sacken und hören miteinander und für uns auf das, was Gott zu sagen hat. Also all diesen Weg ist ein Weg, der eine Menge erfordert an geistlicher Sensibilität, an Fingerspitzengefühl und auch an geistlicher Achtsamkeit. Und das würde ich mir wünschen für die nächsten Wochen, das würde ich mir wünschen für diesen Nachmittag, wenn nachher die Gemeindevertretung zusammensitzt und denkt und plant und hört und wenn wir uns als Gemeinde auf diesen Weg machen, um zu gucken, welchen Weg Gott für uns und für die Zukunft hat. Amen. Wer nur den lieben Gott lässt walten,